Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Die USA feiern heute ihren 250. Geburtstag, das 250. Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung.
The birth and survival of the American nation under God is quite simply the best and most incredible thing ever to happen on this planet by human hands ever. That is ever, ever, ever. No other country has done more good for this world than the United States of America.
Ja, die Gründung und das Überleben der USA unter Gott ist das Beste, was auf diesem Planeten jemals entstanden ist. Und kein anderes Land hat dieser Welt mehr Gutes zuteil werden lassen als die Vereinigten Staaten von Amerika. Das sagt Präsident Donald Trump anlässlich des großen Jubiläums. Wahlkampf, Patriotismus, das ist heute von Seiten der US-Regierung bei den großen Feierlichkeiten zu erleben. Diversität wird ausgeklammert. Dagegen setzt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auf andere Bilder und Stimmen aus den Vereinigten Staaten und präsentiert ein großes Gegenprogramm zum Independence Day in verschiedenen Museen und Veranstaltungsorten. Wir sprechen darüber. Außerdem schauen wir uns an, wie die Berliner Fashion Week Mode und Nachhaltigkeit verbindet und wie Autor Thomas Melle Schillers Räuber aktualisiert. Außerdem besuchen wir das Opernfestival in Aix-en-Provence und die Plattenbauten der ehemaligen DDR. Eine Leipziger Ausstellung forscht den Lebensgeschichten nach, die sich in den Großwohnsiedlungen abgespielt haben. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die USA feiern Geburtstag. Heute, vor genau 250 Jahren, erklärten 13 britische Kolonien ihre Unabhängigkeit vom Königreich Großbritannien. Das Jubiläum der Declaration of Independence wird in den USA schon seit Tagen mit großem Aufwand zelebriert und für den Wahlkampf genutzt. So hat Präsident Donald Trump schon am Vorabend am Mount Rushmore eine besonders patriotische Rede gehalten.
At 250 years, America is the oldest republic on earth. We are the freest people on earth. We have the most righteous and enduring constitution on earth. We are the strongest and most powerful country on earth. And by the grace of God, the United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history.
Ja, da hagelt es Superlative. Trump lobt die USA als die älteste Republik, das freieste, das stärkste und mächtigste Land auf dieser Erde und auch als die erfolgreichste und fortschrittlichste Nation in der ganzen Menschheitsgeschichte. Deshalb soll heute auch das größte Feuerwerk aller Zeiten in Washington stattfinden. Bei uns ist das dann um 4.30 Uhr am Morgen neben anderen Feierlichkeiten. Viel Patriotismus und doch eine große Krise, ein gespaltenes Land. Das Image der USA ist mehr als angeschlagen, aber die historische Bedeutung von 250 Jahren US-amerikanischer Unabhängigkeit ist natürlich groß. Grund genug, auch in Deutschland daran zu erinnern und Schlaglichter auf vielleicht ein anderes Amerika zu werfen, auf unterdrückte Stimmen, auf marginalisierte Gruppen, auf die Kunst, die es derzeit ja auch sehr schwer hat unter Trump. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat 250 Jahre Unabhängigkeitserklärung zum Anlass genommen, um eine eigene Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen. We the People lautet der Titel. Das sind die ersten Worte der US-Verfassung. Zahlreiche Veranstaltungen in unterschiedlichen Institutionen präsentieren ein umfangreiches Programm. Darüber und über unser Verhältnis zu den USA kann ich jetzt sprechen mit Marion Ackermann. Sie ist die Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Schönen guten Abend, Frau Ackermann.
Ja, guten Abend, Herr Mumert.
Frau Ackermann, haben Sie denn heute auch das USA-Jubiläum selbst gefeiert?
Ja, wir haben es schon gestern Abend eingeleitet und gestern Morgen, weil wir nämlich eine Flagge gehisst haben. Aber es ist die Flagge von Gilbert Baker, der nämlich die originale Rainbow Flag 1978 entworfen hat und damit reagiert darauf, dass er praktisch für die Bewegung von LGBTQ ein eigenes schönes Zeichen entwickeln wollte. Und etwas, was den Rosa Winkel abgelöst hat, ja etwas, was im Nationalsozialismus den Menschen zugeschrieben worden war. Und dann haben wir ganz viele Projekte initiiert in unseren ganzen Sammlungen. Und der Grundgedanke ist auch, dass wir eben nicht so eine ganz große, laute Blockbuster-Ausstellung abfeiern wollten, weil genau das versucht Trump mit den amerikanischen Museen. Und die haben sich alle entzogen. Also die meisten Kollegen sind gar nicht da, die sind geflüchtet, um dieser Instrumentalisierung des Ereignisses zu entgehen.
Da wollte ich sowieso gerade mit Ihnen auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Sie haben nämlich schon letztes Jahr hier bei uns in Fazit darüber darüber berichtet, wie stark Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit als Präsident der USA Einfluss auch auf die Museen nimmt, zum Beispiel auf das Smithsonian Institute in Washington, wie er Diversitätsprogramme streicht und offenkundig an einer rein patriotischen Geschichtsschreibung arbeitet. Haben Sie sich gerade deshalb dann auch entschlossen, dieses große USA-Programm zu starten, We the People, als eine Art Gegenerzählung genau dazu?
Ja, eine Gegenerzählung, auch methodisch. Wir befragen unsere Sammlungen. Mhm. Sammlungen, die ja auch eine Art von Wahrheit bilden, weil sie nämlich sedimentiert Gedächtnis bewahren. Etwas, was man immer wieder aus den Archiven und den verschiedenen Schichtungen hervorholen kann und in ganz, ganz vielen Aspekten eben genau diese Diversität und diese Vielfalt hervorbringen.
Ambiguität, Vielfalt der Meinungen, Aufzeigen der unterdrückten Geschichten, der marginalisierten Perspektiven, das haben Sie immer wieder betont, ist Ihnen besonders wichtig bei Ihrer Arbeit. Ist das jetzt das, was in all diesen Veranstaltungen und all diesen Ausstellungen bei Ihnen auch im Mittelpunkt steht?
Ja, es geht auch stark um Wissensvermittlung. Also das ist ja überhaupt das beste Mittel im Moment, dass man präzise Geschichte erzählt. Und wir haben auch selber so viel herausgefunden, was vielleicht gar nicht mehr so im Bewusstsein ist im Öffentlichen. Also dass zum Beispiel Walter Farmer damals als Leutnant der amerikanischen Armee dafür gesorgt hat, dass nicht 200 Gemälde aus der Gemäldegalerie für immer in Amerika verbleiben, sondern den Berliner Museen zurückgegeben wurden. Und Erich Mendelssohn, der zum 150-jährigen Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit, also 1926, ein Buch herausgegeben hat, Amerika, Bilderbuch eines Architekten, was damals schon alle Facettierungen zeigt und so weiter. Also wir haben wirklich auch selber viel gelernt dabei und das gilt es zu vermitteln. Auch die Rolle von Grönland. Sie wissen ja, Trump hat gesagt, das sei ein großes Stück Eis und wir zeigen, wie diese indigenen Kulturen in Grönland, der größten Insel der Welt, eben geblüht haben.
Sie sind ja im Austausch mit den großen US-amerikanischen Museen, haben da auch immer wieder von Seiten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ihre Solidarität ausgedrückt. Wie ist da der aktuelle Stand? Sie haben gesagt, die Museen versuchen sich an all diesen Feierlichkeiten nicht zu beteiligen. Aber kommt es da jetzt zu einem offenen Konflikt mit der Trump-Regierung, auf den man ja eine Weile warten musste eigentlich?
Also einen offenen Konflikt in dem Sinne kann ich so nicht sehen, aber die Museen reagieren mit ihren Mitteln. Also zum Beispiel hat das JNM, das ist die japanisch-amerikanische Geschichte unter der Leitung von Anne Burroughs, zusammen mit dem Smithsonian eine Ausstellung entwickelt, die heißt Our Shared Future, Making History, Making Change. Und da geht es zum Beispiel darum, was eigentlich noch unerledigte Themen und Aufgaben aus dieser Unabhängigkeitserklärung sind. Oder es gibt ein Projekt, das heißt Asians are Beautiful. Es erinnert daran an den Umgang, auch an die Unterdrückung auch von asiatischen Menschen in Amerika und dann natürlich auch die Internierung japanischer Amerikaner zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges etc. Also die Museen reagieren, viele eben mit komplexen Ausstellungen, die bestimmte Facetten zum Vorschein bringen, die in den offiziellen Erzählungen unterdrückt werden.
Und in Ihrem Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern aus den USA, was ist denn deren Blick auf die derzeitige Situation? Wie wichtig ist den Künstlern denn, dass sie ihre Arbeiten und Erfahrungen gerade jetzt auch außerhalb der USA zeigen können? Also jetzt zum Beispiel anlässlich dieses Datums auch in Berlin oder in Deutschland?
Also wir spüren, und das ist vielleicht auch natürlich etwas, was einem Hoffnung gibt und was positiv ist, dass die Netzwerke umso fester werden. Wie immer People to People. Wir nennen das wilde Allianzen. Ja, wenn das sozusagen querbeet geht, interdisziplinär, wenn sich einfach ganz neue Strukturen bilden, auf die man sich verlassen kann. Es gibt ein großes Interesse an Deutschland, auch an Berlin, an der Berliner Szene, aus Amerika. Es gibt auch nicht wenige, die hierher kommen wieder. Aber ich würde sagen, es gibt gar keinen Grund, dass wir hier einen Moral High Ground einnehmen, wie man das in Amerika
also
sagen würde.
Eine moralische Überlegenheit, das hohe moralische Ross besteigen.
Genau, genau. Also gar kein Grund. Denn natürlich müssen wir genauso gewarnt sein, dass bestimmte Tendenzen auch bei uns auftauchen.
Aber was für ein Bild der USA kann denn die Kunst, können die Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz jetzt entwerfen? Und haben die Museen da überhaupt noch einen Einfluss? Können die auch ein Bild wieder wirklich verändern?
Auf jeden Fall. Es gibt ja nicht das eine Bild Amerikas und es gibt ja die Amerikas im Plural. Und wir haben auch das Iberoamerikanische Institut, die machen zum Beispiel eine Vortragsreihe, wo sie verschiedene Konzeptionen der Demokratie und Verfassungsentwicklungen in Nord- und Südamerika vergleicht. Also überhaupt zur Diskussion einlädt die nächsten Monate und um sich intensiv damit zu befassen. Und das gibt auch immer Rückschlüsse natürlich auf die eigene Situation. Wir haben ja auch ein föderales System. Ja, die Frage ist zum Beispiel, die auch mich beschäftigt, schützt uns unser föderales System und schützt das die Kultur, wenn es mal sich anders entwickelt? Also all solche Fragestellungen versuchen wir in den nächsten Wochen zu diskutieren.
Wie stark ist denn das Interesse beim deutschen Publikum derzeit an den USA? Sie haben es ja heute im Laufe des Tages vielleicht auch schon bei Ihren Veranstaltungen für den 4. Juli mitbekommen. Wenden die Menschen sich da jetzt ein Stück weit ab, weil man da ja nicht mehr so die ganz großen Sympathien wahrnimmt? Oder steigert die derzeitige politische Situation das Interesse eher?
Ich würde schon sagen, dass das Interesse sehr hoch ist, weil natürlich auch die Präsenz von Trump in den Medien unausweichlich ist und natürlich das Thema dadurch auch sehr stark emotionalisiert ist. Von daher ist das Interesse sehr groß und gleichzeitig ist man natürlich auch gerade in Berlin, muss man sagen, ja auch aufs Engste noch emotional mit der amerikanischen Geschichte verknüpft. Also zum Beispiel wird im Museum Europäischer Kulturen ein Care-Paket ausgestellt. Ja. Wir kennen alle die Geschichte, aber wenige wissen, wie das eigentlich genau aussah. Und im Münzkabinett erfährt man, wo eigentlich der Dollar herkommt und so weiter. Also es sind Dinge, die uns ja in unserem täglichen Leben noch beschäftigen. Und wir spüren, dass das Interesse sehr, sehr groß ist.
Marion Ackermann, die Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Murth.
Das We the People-Programm wird noch fortgesetzt bis zum 30. September mit Veranstaltungen und Ausstellungen, unter anderem auf der Berliner Museumsinsel, im Kulturforum, im Humboldt-Forum und im Hamburger Bahnhof in Berlin. Junge Menschen, die mit der Gegenwart auf Kriegsfuß stehen, die vom Umsturz träumen und von alternativen Lebensformen, die sich nicht mehr an die Regeln der Elterngeneration halten wollen, das sehen wir heute in unserer Gegenwart. Es ist aber auch nichts Neues. Zu Zeiten von Friedrich Schiller nannte man das Sturm und Drang. Seine Räuber, dieser Theaterklassiker von 1782, erzählt von einer zerrütteten Familie von zwei Söhnen. Einer wendet sich vom autoritären Vater ab und wird zum Kriminellen, zum Räuberhauptmann. Schauspiel Stuttgart ist der Stoff heute mal wieder aufgeführt worden, ergänzt mit neuen Texten von Autor Thomas Melle. Unser Kritiker Björn Heyer war dabei. Schönen guten Abend, Herr Heyer.
Guten Abend, hallo.
Ja, fangen wir mal mit dem Kleist-Preisträger Thomas Melle an. Sein autobiografischer Roman Die Welt im Rücken ist auch am Theater sehr beliebt. Gerade erst vor kurzem ist er ebenfalls am Schauspiel Stuttgart sehr erfolgreich adaptiert worden. Die Produktion war sogar zum Theatertreffen eingeladen. Da ist es ja klar, dass man in Stuttgart die Zusammenarbeit fortsetzen will. Wie hat sich denn Thomas Melle nun mit Schillers Räubern auseinandergesetzt?
Ja, man kann sagen, dass Melle quasi so in den Text hineingenäht worden ist und auch immer mal wieder aufschimmert und die Sprachen eigentlich ganz gut so ineinander übergehen. Es gibt eigentlich zwei Akzente, die er besonders hervorhebt in seiner Fassung. Also zum einen haben wir erinnern uns alle nochmal zurück, es geht ja um diese Rivalität der beiden Brüder, Franz, der Intrigant, der buhlt um die Frau und er manipuliert den Vater, und auf der anderen Seite Karl, der rebelliert, der eine Terrorgruppe mehr oder weniger um sich versammelt. Und dann dazwischen gibt es eben Amalia, diese Figur, die bei Schiller so ein bisschen im Hintergrund ist, noch nicht so ganz emanzipiert. Und die ist bei Melle nun ganz besonders exponiert. Also sie ist diejenige, die Haltung bezieht, die auch sich gegen Franz positioniert, als er quasi die Übermacht gewinnt. Und das Zweite, was man auch hervorheben muss, Melle schält sozusagen die Aktualität aus dem Text heraus. Also er zeigt Karl als einen, der sich so in einem Staat wähnt, in dem es Zensur gibt und diese Räuberbande um ihn herum glaubt, es gäbe keine Meinungsfreiheit mehr. Also er hebt das sozusagen so in das Hier und Heute und akzentuiert etwas mehr diese Emanzipatorik bei Amalia.
Das heißt, das ist aber alles in die eigentliche Geschichte integriert. Das sind also keine Fremdtexte, die was vollkommen anderes aus der Handlung rausziehen.
Nee, das würde ich so nicht sagen. Genau, also es ist integriert. Es gibt so Monologstellen und es gibt Passagen, da merkt man auch, da springt die Sprache von Schiller so ein wenig dann auch in den Sound von Thomas Melle. Da wird es etwas provokativer, da wird es etwas zugespitzter. Und das Ende ist auch tatsächlich etwas anders. Also die beiden Brüder bringen sich in einer großen Umarmung, in der sozusagen Schuldeingeständnis steckt, in der die Erkenntnis des menschlichen Makels auf beiden Seiten steckt. Und in dieser Umarmung töten sich quasi beide. Ja, und Amalia ist eben nicht diejenige, die als die tragische Figur umkommt, sondern es ist eben diese Schuld, die auf beide dann übertragen wird. Das ist natürlich auch etwas, was neu in dieser Fassung mit drin ist.
Es ist also eine feministischere Lesart. Es ist ja eigentlich erstmal, wie Sie schon gesagt haben, ein Männerstück. Man könnte sagen, da geht es auch um toxisches männliches Dominanzverhalten, um männliche Rivalitäten. Der intrigante Franz Mohr wird aber von einer Schauspielerin gespielt, von Therese Dörr, und zwar mit viel Nachdruck. Hören wir da mal rein.
Er hat dir das Leben gegeben. Du bist sein Fleisch, sein Blut. Also sei er dir heilig. Ich möchte doch fragen, warum hat er mich gemacht? Doch wohl nicht gar aus Liebe zu mir. Hat er mich gekannt, ehe er mich machte? Wusste er, was ich werden würde? Das möchte ich ihm nicht raten, sonst wollte ich ihn dafür strafen, dass er mich doch gemacht hat.
Ja, bekommt diese Inszenierung durch diese Besetzung des Franz Mohr mit einer Schauspielerin denn dann auch nochmal eine besondere Ausrichtung?
Nee, also da muss ich sagen, für mich hat sich das nicht so ganz erschlossen. Sie spielt natürlich sehr kräftig, das Ensemble ist auch, finde ich, ganz auf der Höhe, muss man sagen. Aber die Bilder, die die Regie benutzt, sind relativ erwartbar. Auch die Schauspieler interagieren oft nicht so richtig miteinander. Sie monologisieren eher. Sie sind eher gegen das Publikum oder zum Publikum hingerichtet. Und ja, auch dieses ganze, ja, das, was man das darstellerische Talent nennt, das geht so ein bisschen unter, finde ich, durch eine etwa starke Effekthascherei. Also man hat so ein gigantisches Bühnenbild, um das mal hier an der Stelle aufzugreifen. Das ist so eine Drehbühne auf der einen Seite. Das ist quasi die Sphäre von Franz Mohr, also von Theresa Dörr gespielt. Da sieht man quasi so einen Felsen, also ein riesiges Gebirge, und da ist ein Zimmer in der Mitte. Das ist nicht zugänglich. Man sieht es nur, wenn die Tür auf ist. Es ist alles vergoldet wie ein goldener Käfig. Das ist der Raum des Vaters, in den ja dann Franz auch kommen wird. Und das Ganze hat so ein bisschen eine Silhouette. Das wird erst später deutlich, von so einem Raubvogel, was ja irgendwie auch zu Franz Mohr passt. Ja. Und wenn sich das Ganze dreht, dann schauen wir auf einen gigantischen Koloss. Und dieser Koloss, das ist quasi so die Metapher des Größenwahns beider Brüder, aber insbesondere auch Karls, der eben diese Terrorgruppe ja gründet. Und auf diesem Riesen wird also alles projiziert, was man irgendwie auch so erwartet bei den Räubern, die sehr aufs Moderne getrimmt sind. Also man sieht Flammen, die aufprojiziert werden, oder der Riese bröckelt und es kommt so ein Skelett, also so ein Totenkopf wird deutlich. Oder wir sehen auch solche Kriegs- und Kampfhubschrauber. Das sind natürlich alles passende Bilder einer insgesamt soliden Inszenierung, aber irgendwie auch Bilder, die so plakativ sind. Ja, es ist so ein bisschen Schaufenstertheater, und so kommt mir das auch mit dieser Besetzung vor. Es sind halt irgendwie wild, es sind Frauen besetzt für Männerfiguren. Jenseits der Amalia, die diese starke Position hat in diesem Stück, erschließt sich mir das nicht ganz, warum jetzt da so etwas quer durch die Bank auch besetzt worden ist.
Aber wenn man sich jetzt die Produktionsfotos anschaut, das habe ich auch getan im Vorfeld, dann sieht es ja auch aus, als wäre da so eine aktuelle Protestkultur nicht nur in den Texten vorhanden von Thomas Melle, sondern eben auch in den Kostümen auf der Bühne. Regisseur Stefan Pucher versucht also offenbar sehr angestrengt, da eine Aktualität herzustellen, auch in der Art, wie er das inszeniert. Insgesamt hat es Sie aber nicht überzeugt, dass da diese Aktualisierung mit dem Stoff versucht wird?
Nein, es ist mir also wirklich ein bisschen zu offensichtlich. Ich finde, insgesamt kann man diese Inszenierung sich angucken. Es wird hervorgehoben, wo die Brisanz, die heutige drin steckt. Es wird so in die Gegenwart geholt. Aber mir fehlt das Verborgen. Mir fehlt der besondere Zugriff, irgendwie der besondere Esprit. Ja, also wo quasi nochmal eine Transzendierung auch dieses Textes stattfindet. Und Sie haben auf die Kostüme verwiesen. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Der Karl, der dann später ja wie in so einer Rockband auch auftritt, und dann kommt so Flammen im Hintergrund, und es ist, ja, wie Sie sagen, es ist dann so eine Protesthaltung da, das sind die jungen Rebellen, und der Karl trägt eine Hose, auf eine Raubkatze abgebildet ist. Klar, er ist dieser Räuber in dem Moment, aber da fragt man sich, wo sind eigentlich jetzt wirklich die zündenden, tollen Bilder, die das Ganze in etwas Neues, in etwas Großes heben, jenseits dieser doch sehr ausstaffierten und etwas effekthascherischen Bühne. Ja, man kann sich das angucken, aber es bringt einem keinen besonderen Mehrwert, muss man sagen.
Unser Kritiker Björn Heyer, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Die nächste Aufführung von Schillers Räubern mit den Texten von Thomas Melle gibt's am Schauspiel Stuttgart am kommenden Donnerstag zu sehen. Erschwinglicher Wohnraum, der wird heute dringend gebraucht. Auch ein Grund, warum manche mit einem Comeback eines Gebäudetyps liebäugeln, der für viele zu einem Symbol des Lebens in der ehemaligen DDR geworden ist, der Plattenbau. Einst galt er als besonders komfortabel, später als problembehaftet. In jedem Fall hat die Großwohnsiedlung unzählige Lebensgeschichten miteinander verknüpft. Im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig hat gerade eine Ausstellung eröffnet, die Plattenbausiedlung in Leipzig Grünau beleuchtet. Matthias Dell hat sie für uns besucht und sich zuerst mit dem einfachen Titel beschäftigt, Platte.
Der Name der Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig ist so eingängig wie nicht ganz richtig. Denn als die Platte Platte war, also das Synonym fürs Wohnen in der späten DDR, da war sie keine Platte.
Wir haben auch, meine Eltern zum Beispiel, ich bin auch im Neubaugebiet groß geworden, nicht von der Platte geredet, das war die Neubauwohnung.
Sagt Kuratorin Anne Meinzenbach, die aus Thüringen stammt. Und Leute, die es wissen müssen.
Wir sind die Familie Glatzel. Wie Glatzel und noch Eltern, weil wir nämlich noch Haare haben.
Weil sie in Leipzig-Grünau gelebt haben und heute wieder dort wohnen. Klaus Glatzel also sagt über die Platte.
Den Begriff haben unsere westdeutschen Freunde reingebracht. Abwertend.
Genau, das kann ich eigentlich mal sehr schön an einem Objekt zeigen. Wir haben hier ein Cover der Architekturzeitschrift Arch Plus von 1990. Architektur ohne Architekten.
Steht da drauf. Darunter eine Fotokollage mit Fassaden von Plattenbauten in dreckigem Beige. In der Mitte ein schwarz-weißes Quadrat, das die Porträts Stalins, Ulbrichts und Honeckers von der Seite zeigt. Gestaffelt. Als fiese Parodie des ikonischen Marx-Engels-Lenin-Bilds, mit dem der Sozialismus stolz auf seine Geschichte sein wollte. Dabei gab es Großwohnsiedlungen auch in Westdeutschland, worauf die komprimierte Schau in der Galerie des Zeitgeschichtlichen Forums ein Schlaglicht wirft.
Die sind auch anfänglich mit der Intention gebaut worden, für alle Wohnraum zu bieten, sind aber dann ein bisschen von der sozialen Struktur doch einseitig geworden und haben oft auch den Charakter von Problemorten. Hier hat man politisch ja das Eigenheim gefördert,
erklärt Kuratorin Meinzenbach. Den Anfang nimmt die Ausstellung in der Zukunft. In der hat die Platte ihr Stigma verloren. Die Bauweise ist wieder interessant, da 1,4 Millionen Wohnungen in Deutschland fehlen. So wird in Grünau etwa wissenschaftlich das Nukleuswohnen getestet, bei dem gerade das Serielle am Bau Beweglichkeit ermöglicht.
Man hat wie so einen Kern, den Nukleus, und dann kann ich immer, ich sag mal, dazu buchen, kann es meinen Lebensverhältnissen anpassen. Und so würde man hier verhindern, was ja gerade auch oft ein Problem ist. Wir haben Einzelpersonen, die auf sehr viel Wohnraum wohnen, den sie gar nicht benötigen, aber der Umzug mitunter auch finanziell eine schlechter Stellung wäre, als in der großen Wohnung zu bleiben. Und das Nukleuswohnen ist flexibel.
Weil der Wohnraum zimmerweise verteilt werden kann. Dass auch in der DDR nicht nur Begeisterung über Plattenbauten herrschte, illustriert eine Karikatur von Rainer Schade von 1979. Ein erschlagender, fast bildfüllender Neubau in müdem Bleistiftgrau vermittelt Gleichförmigkeit und Anonymität.
Man hat ja auch Arbeit der Schließfächer dazu gesagt, also das Monotone, die Wiederholung. Und dann gibt es so kleine Hinweise, wie man versucht hat, sich in diesem Gleichen das Individuelle zu schaffen.
Hier kommt das Ehepaar Glatzel wieder ins Spiel.
Wir haben 84 die erste Zuweisung für so eine Wohnung bekommen, im Wege 8 in ein 11-Geschoss in der 7. Etage.
Ein wichtiger Teil der Schau ist mit Fotos und Artefakten von Menschen aus Grünau entstanden. Wie Klaus und Brigitte Glatzel, die sich das Anonyme persönlicher gemacht haben. Die Arbeitsteilung, Brigitte hat die Einfälle, Klaus führt aus und erzählt.
Und dann kam Silvester und wir saßen das erste Mal alleine zu Hause. So, und um 12, nachdem wir uns beide zugeprostet hatten, kam sie auf die Idee, wir nehmen ein Tablett mit vielen Gläsern, eine Schnapspulle, du nimmst deine Quetsche und wir gehen zum ersten Nachbarn und gratulieren den.
Dabei blieb's nicht und aus dem Silvesterzug durch den Elfgeschosser entstand eine feierfreudige Hausgemeinschaft, die fortan gleich gemeinsam loslegte.
Einen hatten wir dabei, der war ganz, ganz wichtig. Der war in der Messeversorgung tätig. Und so hatten wir zu unseren Feiern immer die Halberstädter Würsten, das Radeberger Bier und was weiß ich, manch andere Schmeckerchen, die man sonst im Handel nicht bekam. Das war der wichtigste Mann.
In Eigeninitiative wurden Kellerboxen entfernt, um einen Partyraum einzurichten. Für kleinere Anlässe eine Bar. Das Foto zeigt eine professionell gedimmte Lichtstimmung.
Diese Lampen hier zum Beispiel, die habe ich gebastelt, die stehen als Konservendosen. Und das hier waren die alten Eisbecher zu DDR-Zeiten, die aus Metall. Ja, ja. Hier diese Lampe, das war eine alte Wagenradnabe und die hat auch noch Effektbeleuchtung, die habe ich auch gebaut, die hängt jetzt bei uns auf dem Balkon.
Und so wird nicht nur am Eröffnungsabend erkennbar, worauf die Leipziger Ausstellung über die Platte auch zielt. Auf Identität und Erinnerung, auf individuelle Geschichten über eine kollektive Wohnform.
Matthias Dell über die Ausstellung Platte Leben in der Großwohnsiedlung im zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Sie ist dort noch bis zum 17. Januar zu sehen. Und wir gehen jetzt von Leipzig nach Berlin, denn Berlin will Modestadt sein. Da kann man in London oder Mailand noch so unbeeindruckt lächeln. Die deutsche Hauptstadt lässt nicht locker. Zweimal im Jahr leistet sie sich die Fashion Week, die dann eigentlich ein verlängertes und sehr vollgepacktes Wochenende ist. Die aktuelle Ausgabe zeigt immerhin über 50 Kollektionen. Am Donnerstag ging's los. Wir mir ein Fazit darüber berichtet. Morgen ist dann schon wieder Schluss. Zeit für ein erstes Resümee. Meine Kollegin, unsere Modeexpertin Linda Schildbach, war für uns bei den Laufstegen an den unterschiedlichsten Orten der Stadt. Hallo Linda.
Hallo.
Hallo Linda. Du kommst gerade von der Haderlump-Schau aus dem Hotel Adlon. Das ist ja eine sehr feine Adresse. Wie glamourös war es denn da?
Also glamourös war vor allen Dingen das Setting. Wir waren im Palais-Saal mit so prächtigen Kronleuchtern und da wurden so wie so 3 Etagen hohe Podeste reingebaut für die Besucherinnen und Besucher. Das heißt, ich hatte so eine Vogelperspektive auf die Schau und Haderlump hat uns gar nicht so sehr ein Sommergefühl gegeben bei der Kollektion, sondern seine Models mit Techno und Tempo laufen lassen in grauen Langmänteln, viktorianischen Kleidern, die bis hoch zugeknöpft waren. Es gab generell weite Ärmel, weite Hosen, breite Schultern. Toll war es auch, es gab schulterfreie, lange Kleider, die wie so eine Decke wirkten, die man sich umgewickelt hat, aber eigentlich aus Jeansstoff sind. Das war sehr elegant und Haderlump wollte uns quasi sehr schützende Mode präsentieren in sehr rauen Zeiten.
Raue Zeiten und viele verschiedene Veranstaltungsorte auch in der Stadt. Eins davon war das ICC, das Internationale Kongresszentrum, eine dieser ikonischen Bauten in Berlin. In Zukunft soll es ein Kulturort werden. Das ist gerade erst beschlossen worden, haben wir auch in Fazit drüber berichtet. Jetzt wurde also das ICC für die Fashion Week geöffnet. Das ist ja ein sehr weitläufiger Ort. Wie hat das funktioniert da in diesem riesigen Gebäude?
Also das hat sehr, sehr gut funktioniert, einfach weil es so ikonisch ist, ja auch so ein bisschen retrofuturistisch wirkt. Aber es wurde nur ein Raum bespielt tatsächlich und der hat sich nicht geändert. Ich habe dort 3 Schauen bisher sehen können und es wirkte jedes Mal anders. Einmal beim Kölner Label Marke wirkte das wie so eine nostalgische Zeitreise. Dann bei Unvain hat sich derselbe Raum in so eine Art dunkle Rockstar-Kathedrale verändert. Und bei der Schau des ugandischen Labels Bosiga Hill wurde das so komplett in die Abendsonne getaucht. Also ein tolles Setting und man hörte jedes Mal das Staunen von den internationalen Gästen und auch nationalen, die gesagt haben, was ist das hier, warum wird es nicht öfter genutzt? Und ich finde, da muss wirklich auch die Politik ran. Hoffen wir, dass es dann mal schnell geht.
Politik ist ein gutes Stichwort. Die Fashion Week bekommt ja recht viel Rückenwind, weil es auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor offensichtlich für die Stadt sein könnte. Der Berliner Senat finanziert jedenfalls zum zweiten Mal auch das Bundeswirtschaftsministerium und dieses Mal hat sogar Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ins Bundeskanzleramt zu einem Modeempfang zu laden. War denn da auch der Kanzler dabei?
Ja, er war dabei als Überraschungsgast. Wir waren tatsächlich alle sehr überrascht. Er hat auch gesagt, man müsse Mode sehr ernst nehmen. Ich finde, das war schon ein bedeutendes Signal für die Branche, dass da wirklich der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer einlädt und auch der Kanzler da ist. Und Wolfram Weimer hat auch Unterstützung zugesagt und auch nochmal betont, Mode ist Hochkultur. Und in dem Zuge hat er auch noch ein Förderprogramm ausgesprochen. Also es gibt ein Nachwuchsprogramm, was künftig gefördert wird aus seinem Haus. Und auch das Land Berlin macht ja weiter mit den 4 Millionen Euro pro Jahr für die Berliner Fashion Week.
Die Mode ist Hochkultur. Sie spiegelt ja auch die großen Fragen unserer Zeit. Muss ich damit auseinandersetzen? Ab dieser Saison gelten für die Berliner Fashion Week neue Nachhaltigkeitsstandards. Wie wurden die denn jetzt umgesetzt und was sind das für Standards?
Ja, also das ist ein ganz großer Katalog. Der kommt eigentlich von der Kopenhagener Fashion Week. Das wird jetzt angewendet durch den Fashion Council Germany. Es gab eine Pilotphase. Jetzt fängt das an. Es geht, ich sag's mal kurz, um ökologische Mindestkriterien, die erfüllt werden müssen für alle, die am offiziellen Showplan teilnehmen möchten. Unter anderem Transparenz, Rückverfolgbarkeit, aber auch so Diversität ist da ein wichtiges Thema. Ich habe mit der Designerin Laura Gerte gesprochen und sie gefragt, was sie davon hält, weil sie macht generell schon sehr viel mit Upcycling und ohne Wegwerfen. Das ist so die Basis. Sie hat übrigens im Berliner Ensemble eine sehr schöne, sexy Kollektion gezeigt. Und sie sagte zu diesen Standards:
In der Kollektion an sich hat das eigentlich nichts verändert, weil dieser Nachhaltigkeitsgedanke mich von Anfang an begleitet. Und es geht dann eher um Sachen wie Produktion, wie man da quasi nachhaltiger denken kann. Es gibt so Frage- und Antwortstunden und man kann individuelle Besprechungstermine vereinbaren, um eben über die Punkte zu sprechen, wo noch Nachholbedarf ist. Also ich habe mich da sehr gut unterstützt gefühlt.
Also das sagt Laura Gerte, die Designerin, und ich finde, man müsste vielleicht eine größere Erhebung machen, um wirklich zu wissen, wo es gut klappt und wo es noch hakt. Das ist ja jetzt auch erst der Anfang. Mhm.
Und es geht ja auch immer um die Frage der fairen Mode. Wo produzieren die Designer denn eigentlich, die ihre Kollektionen zeigen in Berlin?
Mhm. Also ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber vielleicht um mal so ein Panorama aufzumachen, ein wirklich sehr erfolgreiches Label GmbH, was ja auch der Heldliner ist, die produzieren ausschließlich in Europa. Und wenn man dann von einem kleinen Label ausgeht, die sitzen zum Beispiel in der Pfalz, das ist das deutsch-belgische Duo Milk of Lime. Die machen ganz tolle Handwerkskunst, Lederaccessoires verbunden mit so einer romantisch-urbanen Ästhetik. Und da habe ich dir auch gefragt, mit Milk of Lime habe ich gefragt, wie das für sie ist, wie die eigentlich produzieren, weil deren Qualität erinnert mich eigentlich immer mit am meisten an das, was man auch so ein bisschen in Paris sieht. Und da hat Julia Ballard gesagt:
Die Showpieces, die entstehen dann im Atelier meistens bei uns, also mir oder meiner Schwester, die ist die Sattlerin, die alle Lederteile bearbeitet. Aber wir haben auch eine kleine Produktion tatsächlich bei uns auf dem Land. Und die sind schon seit 39 Jahren dabei und machen eben Kleidung auf Maß mit den allerfeinsten Finishings. Ja, und wir sind sehr froh, dass wir mit dieser Person zusammenarbeiten dürfen.
Ja, also das Julia Ballard von Milk of Lime. Und man muss natürlich immer sagen, in Berlin sind es auch noch viele kleine Labels. Und deshalb finde ich, passiert da produktionsmäßig natürlich viel auch einfach in Deutschland im eigenen Atelier. Aber vielleicht nochmal zu Milk of Lime. Nur kurz der kleine Hinweis, das war absolut mein Highlight. Und die zeigen auch immer nur einmal im Jahr. Und es ist jedes Mal wunderbar.
Ja, wunderbar. Aber wenn man von der Berliner Fashion Week insgesamt jetzt ausgeht, von dieser Ausgabe, was tragen wir denn dann jetzt im kommenden Frühling, Sommer 2027? Auf was müssen wir uns da jetzt einstellen?
Ja, also du musst dich auf jeden Fall einstellen auf kurze Shorts. Gut, aber okay. Im festlichen, also sowieso in einem Anzug-Sinne, also was du auch in einem offiziellen Rahmen tragen kannst.
Kann ich mir vorstellen.
Fand ich sehr schick. Generell fließende, so fast fliegende Stoffe, gern auch ein bisschen länger. Wir denken so Seide, Viskose, tolle leichte Baumwolle. So ein Spiel auch mit Kragen und Schultern. Was mir aufgefallen ist, so viele oversized Hemden, die man auch als Kleid tragen kann oder Hemdkleider generell, wo man vielleicht so die oberen Knöpfe öffnet und das dann so über die Schulter lupft oder die unteren Knöpfe und dann halt wie so ein bisschen bauchfrei hat. Das wäre eins. Viel Grau oder so Weißtöne, Schwarz und das Ganze dann plus einen Farbtupfer, Blau, Rot, Pink, so in die Richtung. Ich muss sagen, wenn Sie Plissé im Schrank haben, behalten Sie es. Es wird wichtig. Das habe ich ganz oft gesehen. Plissé, Crepe-Kleider und Layering, also viele Schichten übereinander tragen. Wir kennen das aus dem Winter im Zwiebellook. Und ich möchte jetzt gerne sagen, es gibt den Frühlingszwiebellook in Berlin.
Ah ja, das klingt auch sehr gesund.
Genau.
Frühlingszwiebellook.
Das heißt, man macht das dann wirklich, ich sag jetzt mal, man hätte zum Beispiel ein Seidekleid und darüber kann man noch einen leichten Rock ziehen und vielleicht eine Seidenbluse. Also dann ist es so ein Dreierding, was man noch mit einem Gürtel zusammenpackt. Auch bei Männern, dass man sagt, man hat ein Hemd, packt da aber wie so ein leichtes T-Shirt drüber und macht dann umkrempelt dann die Ärmel hoch. Also all das sind so Sachen, auch durchsichtige Elemente. Und was mir aufgefallen ist, Striemen, Strippen, lange Fäden, entweder einfach übers Oberteil gelegt oder manchmal wurden daraus auch Oberteile gemacht oder auch Hosen oder Röcke oder einfach an der Tasche. Also das sind so Elemente dieses Sommers gewesen, der da kommt.
Darauf können wir uns freuen. Erstmal Linda Schildbach, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke.
Danke.
Morgen geht dann diese Ausgabe der Berliner Fashion Week zu Ende. Es ist Sommer und das heißt, auch die Opernwelt geht auf Reisen und zwar zu den internationalen Festivals, zum Beispiel nach Aix-en-Provence. Seit vorgestern gibt es dort prominent besetzte Produktionen zu erleben, Repertoire-Klassiker und Uraufführungen, so auch heute Abend. Da wurde die Oper Accabadora vom Komponisten Francesco Filidei aus der Taufe gehoben. Für uns in Aix-en-Provence dabei ist unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs. Er kann uns jetzt von den ersten Festivaltagen berichten. Schönen guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend, hallo.
Heute gab es also eine Adaption eines Romans von Michela Murgia, Accabadora, eine Kammeroper in einem Akt. Und da geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, um eine traditionelle Form von Sterbehilfe im Sardinien der 50er Jahre.
Ja, das kann man so sagen. Und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil wir haben ja diese Diskussion und sind ja relativ weit, dass es möglich ist, begleitetes Sterben zu haben. Also in der Schweiz geht es sowieso, aber in Deutschland ist man da ja auch schon, sage ich mal, relativ weit. Das ist aber offensichtlich in Sardinien, was man so hörte, bis heute nicht der Fall und vor allen Dingen natürlich nicht in den 50er Jahren. Und der Hintergrund des Romans und auch der Oper ist eine ältere, ja so eine Art Dorfälteste, die, wenn zu viele Kinder in einer Familie geboren wird, eines dieser Kinder adoptiert, gleichsam großzieht als Ersatzmutter und die auf der anderen Seite aber todkranken Menschen hinüberhilft, sprich Sterbehilfe leistet. Und diese Ambivalenz, einerseits eben junges Leben aufzuziehen, ins Leben zu bringen und andererseits eben Leute in den Tod zu begleiten, aktiv, das verbunden mit religiöser Thematik, die natürlich da auch eine große Rolle spielt in der Zeit und in dem Land, das ist das Zentrale der Oper, umgeben von viel Handwerk im Wortsinne. Man sieht nämlich viele Frauen, die weben Teppiche und wenn jemand stirbt, fällt ein Teppich herunter und es gibt auch noch eine Weinlese, also viele Volkstraditionen, die hier in dieser Oper auch noch mit drin sind.
Und ist das dann auch der Schwerpunkt der Inszenierung, diese dörfliche Welt der 50er Jahre nochmal auf die Bühne zu bringen und erfahrbar zu machen?
Ja, das ist ein rituelles Musiktheater im weitesten Sinne, könnte man wirklich sagen. Es ist alles sehr, sehr konzentriert. Der Chor, der eine wichtige Rolle spielt, einzelne Figuren, die dann solistisch auch mal tätig werden, dann sich wieder zum Chor formieren. Die sind manchmal so eine Art griechischer Chor mit Totenmasken. Manchmal singen die auch nur aus dem Orchestergraben. Manchmal sind sie eben auf der Bühne. Und Valentina Carrasco, sie inszeniert das sehr genau und sehr minimalistisch, teilweise dann wieder sehr naturalistisch, regelrecht. Aber es ist wirklich ein Theaterritual aus einer doch etwas fremden Zeit. Und der Punkt der Fremdheit für uns heute, der bleibt bestehen. Aber es ist interessant, sich diesem Ritual, sage ich mal, 80 Minuten auszusetzen. Vor allen Dingen, weil Francesco Filidei viele sardische Klänge mit drin hat. Das ist vor allen Dingen bei den Stimmen, beim Chor und viel Effektvolles aus dem Graben da auch erklingt. Das ist von Pfeifen über Quietsch, Surr und Schleiflaute kommt da alles Mögliche zum Tragen. Eine sehr dicht gepackte Partitur, die von der Französin Lucie Leguet auch sehr, sehr gut umgesetzt wurde hier. Und zur Besetzung kann man auch noch sagen, dass Noah Frenkel, die Dorfälteste gleichsam, diese Bonaria toll gesungen und gespielt hat. Das ist eine Wucht gewesen. Und die junge Frau, die dann eben von ihr großgezogen wird und plötzlich merkt, oh, sie hat es mit einer Frau zu tun, die aber auch eben Leute umbringt, hat Rachel Masklet auch sehr gut gesungen.
Ja, da wollen wir aber auch mal reinhören in dieses rituelle Musiktheater. Sie haben es ja jetzt schon beschrieben und wir hören mal, wie sich das angehört hat. Das klingt ja düster und auch sehr wuchtig. Hat das denn eine starke emotionale Wirkung dann auch gehabt?
Ja, das packt einen schon sofort. Das ist eine kammermusikalische Besetzung, ist das Opernorchester aus Lyon, das hier spielt, eben in kleiner Besetzung. Man sitzt auch sehr nah dran. Das ist im Théâtre du Jeu de Paume, also auch ein kleines Haus in Aix. Und dieses Kammerspiel, ja, das ist atmosphärisch eben sehr dicht. Das kommt einem schon sehr nahe. Es gibt auch ein paar wirklich sehr eindringliche Bilder, die überhaupt nicht jetzt in Sardinien unbedingt spielen müssen, die direkt wirken. Zum Beispiel, wenn ein Wesen geboren wird, ein Kind, dann sieht man die Mutter mit einem dicken Bauch, aber da fällt zunächst nur Sand raus oder Staub und das Ganze wird zu einem Lehmklumpen dann erstmal geformt, auch mit viel Wasser und anschließend sieht man eine riesige große Lehmkugel und daraus kommt dann ein Mädchen hervor. Also das sind eigentlich interkulturell verstehbare Bilder, die da geschaffen werden. Ich fand das schon einen ziemlich guten, ja, das war ja heute Nachmittag, einen ziemlich guten Opernnachmittag.
Ein Opernnachmittag, eine kleinere Kammeroper. Sie haben ja schon andere Produktionen gesehen, jetzt in Aix-en-Provence an diesen Eröffnungstagen, die dann ein bisschen großformatiger sind, Opern von Mozart und Richard Strauss. Reihte sich denn da ein Höhepunkt schon an den anderen zur Eröffnung?
Ich fand den Auftakt vor 2 Tagen extrem gelungen. Clément Cogitor, der eigentlich Filmemacher und bildender Künstler ist, der schon mal mit einer Rameau-Oper reüssiert hat, wo er ganz viel Tanz, zeitgenössischen Tanz, also wirklich auch Street-Dance mit hineingebracht hat, der macht seine 2. Oper, nämlich die Zauberflöte, und hat das als eine Art Filmoper gestaltet. Wir sehen die Zerstörung im 2. Weltkrieg, vor allen Dingen in Deutschland, und den Wiederaufbau. Und es gibt dort Trümmerkinder, die in den Ruinen spielen, die aber langsam versuchen, sich eben eine Existenz aufzubauen. Und das schaltet Cogitor unglaublich klug und wahnsinnig poetisch zusammen mit dieser Märchen-Mythen-Geschichte von Mozart, wo ja eben dann es auch um Initiation geht, um das Reifen, Rituale zu bestehen. Hat für mich sehr gut funktioniert, war ein bisschen fad dirigiert von Gabriel Garcia Alarcón, fand ich jetzt. Aber wir haben da zum Beispiel Stars wie Sabine de Villiers als Königin der Nacht gehabt. Also das war ein toller Auftakt. Gestern gab es dann Die Frau ohne Schatten von Barry Kosky inszeniert, der Richard Strauss und ein Hofmannsthal, genau, der dieses sehr Märchen-Mythen-Spektakel einerseits geerdet hat, in kalten Räumen, sehr, sehr klar, präzise, zeitlos, aber auch der metaphysischen, der Geisterwelt dieser Ebene Raum gelassen hat, in einer sehr, sehr interessanten Mischung, fand ich, und musikalisch absolut brillant durch den ganz jungen Klaus Mäkelä mit dem Orchestre de Paris. Da hatten wir auch wirklich einen Volltreffer. Bis jetzt muss ich sagen, und das meiste ist jetzt in Aix schon gelaufen, war das ein guter Jahrgang.
Unser Opernkritiker Jörn-Florian Fuchs, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Ja, und das Festival d'Aix-en-Provence hat ja gerade erst angefangen. Es findet noch bis zum 21. Juli statt. Die Oper Accabadora, die gibt's dort morgen wieder zu erleben. Und wir schauen jetzt noch einmal zurück in die Feuilletons von dieser Woche. Ulrike Timm hat sie für uns aufgeschlagen und natürlich auch das große USA-Jubiläum gefunden.
Happy Birthday USA. Vor 250 Jahren erklärten die USA ihre Unabhängigkeit und der Tagesspiegel schaut auf die Faszination des Landes, auf die Macken seiner Präsidenten und das Geschöpf, das beinahe Wappentier geworden wäre. Den Weißkopfseeadler nämlich fand Benjamin Franklin eigentlich wenig geeignet. Er entreißt gern anderen Tieren die Beute. Ein Dieb als Aushängeschild? Die Klapperschlange dagegen greife niemals als erste an, gebe aber auch nicht auf, sobald sie im Kampf stehe. Sie sei, laut Franklin, ein Symbol für Großmut und wahre Courage. Nun ja, der Adler hat gewonnen. Geht im Westen noch die Sonne auf? Fragt die Frankfurter Allgemeine skeptisch. Und was ist der 4. Juli noch wert? Die Welt am Sonntag zum Bild eines zerfetzten Sternenbanners. Die Neue Zürcher Zeitung bleibt zuversichtlicher. Der Blick zurück zeigt vielfach oft weitaus hitzigere Debatten als in der Gegenwart mit Beleidigungen und persönlichen Anfeindungen. Als Beispiel wird ein legendäres Duell von 1804 angeführt, das ein amtierender Vizepräsident einen ehemaligen Finanzminister erschießt. Dies zumindest ist 2026 undenkbar, meint die Neue Zürcher Zeitung. In Deutschland ging es diese Woche mehr ums Feuern als ums Feiern. Bundestrainer Nagelsmann ist weg. Um Jürgen Klopps Transfer vom FC Red Bull wird derzeit gefeilscht. Schauen wir mal, hätte wohl ein deutscher Fußballgott von einst dazu gesagt. Nur ein erfolgreiches Deutschland ist lebenswert, donnert dagegen Ulf Poschardt in der Welt. Nun ja, der Mann donnert eigentlich immer, aber diesmal bekommt er viel Unterstützung für seine These, dass die Fußballniederlage gegen den vermeintlichen Zwerg Paraguay ein Synonym sei für den Zustand des Landes. Auch der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen, Jürgen Kaube, fragt, spiegelt sich im Fußball die deutsche Krise? Und beschreibt es so: Die Frage nach dem Stolz verbindet das öde Desaster der Fußballer mit der Stimmung im Land. Stuttgart 21 wird Stuttgart 31. Nur 60% der Züge sind pünktlich. Die Wachstumsprognose liegt bei 0,5%. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist auf dem Höchststand seit 2013.
Dirk Schümer von der Welt kleidet seinen Frust in die Überschrift »Neue deutsche Königsdisziplin – Niederlage« und teilt heftig aus. In der Rückschau ist es fast schon folgerichtig. Die goldenen Jahre zwischen dem euphorisierenden Sommermärchen von 2006 und dem Triumph der goldenen Generation um Schweinsteiger, Lahm und Neuer 2014 als güldenen Sonnenuntergang einer von Fleiß, Zähigkeit und reichlich Glück begünstigten Nation zu begreifen. Seither, so denken inzwischen viele, ging es im Gleichklang von Fußball und Politik, Stadtbild und Ökonomie mit Deutschland rapide die Kellertreppe hinab. Soweit Dirk Schümer in der Welt. Und wir hören einen einstigen deutschen Fußballgott dazu im Grabe heftig brummen. Lakonisch dagegen Gerhard Matzig in einem sinnigen Text der Süddeutschen Zeitung, überschrieben »Ein Land«. Ergraut. Mausgrau, Staubgrau, Aschgrau, Steingrau, Bleigrau, Zementgrau. Von Möbeln über Kleidung, das Smartphone bis zur McDonald's-Filiale fehlen ihm Buntheit und Farbe und natürlich auch hier der Kommentar zu den erfolglosen Kickern. Als die Nationalmannschaft bei dieser WM ihr fahriges 1:2 Geschiebe gegen Ecuador ablieferte, trug die ARD-Moderatorin Esther Sedlacek ein Blazergrau, das man fußballerisch nur als Vorstufe zum Schwarz der Trauer interpretieren kann. Eine aber leuchtet, von goldgelbem Licht beschienen im blauen Blazer, Angela Merkel. Mona Merkel, so karlauert die FAZ. Künftig wird sie in der Ahnengalerie der deutschen Kanzler hängen. Erst einmal ist ihr Porträt im Bode-Museum Berlin für jedermann zu besichtigen. Selten ist einem Politikerporträt so entgegengefiebert worden, behauptet der Tagesspiegel. Wie wird sie dargestellt sein, die erste Kanzlerin der Republik? Überzeugt die Ähnlichkeit? Triumph, Peter Richter von der Süddeutschen Zeitung hat die Altkanzlerin sofort erkannt. Das heikle Problem mit der Ähnlichkeit hat der 28-jährige Künstler Jérémy Kerras offensichtlich in den Griff bekommen. Von Ferne scheint seine Angela Merkel sogar leise und ein wenig spöttisch zu lächeln. Von nahem wirkt sie dagegen eher ernst und streng. Das könnte auch am Blau des Blazers liegen. FAZ-Kunstkritiker Stefan Trinks analysiert eine Fernfarbe, die eine Porträtierte schnell einmal entrückt. Nicht die glücklichste Wahl, meint der Rezensent, zumal Kerras den grellblauen Blazer extrem flächig mit nur 2 Alibi-Zugfalten auf beiden Seiten anlegt und in Merkels linker Schulterpartie noch ein sich mit dem restlichen Farbton beißendes Kobaltblau einführt. Eieiei, da haben wir doch was gelernt. Die Zeit übt sich in stilistischer Einordnung. Früher Liebermann, meint einer der anwesenden Kunstkritiker. Nein, 17. Jahrhundert, barockes Leuchten, sagt ein anderer. Erinnert es nicht auch an den sozialistischen Realismus, das Blau des FDJ-Hemds? Dieses Bild ist nicht wirklich aufregend und es lässt sich schwer einsortieren. Vielleicht bereitet auch das der Kanzlerin so große Freude. Meint die Zeit. Und wenn Ihnen die Welt derzeit etwas farblos oder grau in grau erscheint, trotz Altkanzlerinnenschein, so trösten wir Sie mit einer Überschrift der Frankfurter Rundschau. Das ist das normale Leben. Ein anderes gibt es nicht.
Ulrike Timm mit dem Feuilleton-Rückblick der Woche. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumort. Schön, dass Sie mit dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.